Ja, wunderschön, wenn wir einander ermutigen können. Ich halte heute die Predigt auf Hochdeutsch, weil meine Mama und mein Bruder ist da. Und für sie, also besonders für meine Mama, ist es einfacher zu verstehen auf Hochdeutsch. Wie der Matthias ja einmal festgestellt hat, ich kann zwar gut Schweizerdeutsch, aber den roten Pass habe ich nicht. Und gebürtig noch nicht, ja, oder wie auch immer. Anscheinend ist es ja einfacher, wenn wir verheiratet sind, sich einbürgern zu lassen. Anyway, also ich bin gebürtiger Deutscher und das ist eigentlich meine Muttersprache. Und darum halte ich die Predigt heute auf Deutsch. Und Patrick, vielen Dank einmal mehr. Ich habe wieder gestaunt, wie Gott das Werk zusammenführt, wenn er dir begegnet in deiner Vorbereitung mit den Liedern. Und wie das einmal mehr wieder zur Predigt heute passt. Das letzte Lied, das wir gesungen haben, niemand ist so treu und gut wie Jesus Christus. Er ist mir bekannt und niemand kommt ihm gleich. Viele halten ihn für leeres Gerede, ein Märchen und so weiter. Und genau um das geht es im heutigen Predigttext. Die Weisheit, das Wissen darum, wer Jesus Christus ist, wer er für mich ist, was er für mich gemacht hat. Und was aber Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, mit ihm anstellen. Und was sie mit Wahrheiten aus dem Wort Gottes anstellen. Darum geht es heute in unserem Predigtabschnitt aus Kolosser, Kapitel 2, die Verse 3 bis und mit 10. Das ist unser Predigttext. Wer die Bibel dabei hat, sehr gerne mit aufschlagen, mitlesen, mitdenken und euch vom lebendigen Wort ansprechen lassen. Und dass das geschieht, bete ich am Anfang. Ja, treuer Herr Jesus, du bist unser Herr, du bist unser Heiland, du bist unser Erlöser, du bist unser König und wir dürfen dich kennen, wir dürfen uns deine Kinder nennen. Weil wir glauben an dein Wort, an die Wahrheiten, an dich als Person. Und das, was du uns gelehrt hast, das, was du für uns gelebt hast, das, was du für uns gestorben bist und auferstanden bist, all das, was wir in dir haben, das verdanken wir dir. Und wir preisen dich dafür. Und auch heute Morgen wollen wir unseren Blick wieder auf dich richten. Mehr von dir sehen und erkennen und verstehen, dass wir dich immer besser kennenlernen. Und so begegne uns heute in deinem Wort. Danke, dass du ein Gott bist, der redet in seinem Wort, auch heute zu uns. Erfrisch uns, erquick uns, ermutige uns durch dein Wort, dass unser Glaube wachsen darf. Amen. Das Beste, was du tun kannst, ist, heute Morgen hierher kommen und das Beste, was du unter der Woche tun kannst, ist, hier drin unterwegs zu sein. Weil hier drin begegnest du nicht nur Wörtern und Sätzen und komplizierter Sprache, sondern vielmehr einer Person, Jesus Christus. Und es geht darum, mehr mit seinem Wort vertraut zu werden, mehr davon zu verstehen, in dieser Sprache, das ist nicht ohne Grund so geschrieben, und Gottes Wort sagt dir heute Morgen zu, du bist Gottes Werk. Du bist wunderbar geschaffen, nach Psalm 139. Kein Zufall, keine Laune der Natur, sondern Gottes Wille. Und auch deine Erlösung ist Gottes Werk, nach Epheser Kapitel 2. Und wer glaubt an Jesus Christus, an das, was hier geschrieben ist, wie schon gesagt, der hat das Recht, sich Kind Gottes zu nennen. Und dem wird ein unglaublicher Reichtum zuteil. Du bist, sagt Gottes Wort im 1. Petrusbrief, teuer erkauft. Du bist kostbar in Gottes Augen. Auch das ist schon eine gute Nachricht heute Morgen. Schon allein das zu wissen, ist gut. Und das Wissen darum, dass du wunderbar gemacht bist, erlöst bist, wenn du glaubst, ein Werk Gottes bist, kostbar und teuer erkauft, sind alles Bestandteile des Evangeliums, der guten Nachricht. Du bist nicht teuer erkauft mit Gold und Silber und Geld von dieser Welt, sondern 1. Petrus 1, Verse 17 bis 18, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht vergängliches Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus hier vergossen am Kreuz. An meiner Stelle, an deiner Stelle, für jeden, der glaubt, damit er rein werden kann. Von diesen Verfehlungen Gott gegenüber erlöst werden kann, von einem sinnlosen, ziellosen Leben. Und jetzt durch die Erlösung haben wir ein sinnvolles Leben mit einem Ziel vor Augen. Und diese Tatsache, dass du kostbar bist, teuer erkauft mit dem Wertvollsten, was es gibt, nämlich dem Preis von einem Leben, bist du reich. Unfassbar reich gemacht. Vielleicht nicht an materiellen Gütern, an Geld oder Besitztum, sondern etwas weit Besseres als das. Nämlich, Kolosserbrief sagt es uns, Christus in dir. Christus, Jesus Christus, Gott, leibhaftig, nimmt Wohnung in dir, wenn du glaubst. Und allein sich mit dieser Tatsache zu beschäftigen, ist unglaublich erfreulich, wunderbar. So hoch und so tief, dass wir unser ganzes Leben lang darüber nachdenken können und uns immer wieder etwas Neues anspricht. Das Kostbarste, was du hast, ein Schatz hatten wir das letzte Mal, ist Jesus Christus in dir. Dieser Jesus Christus, wie Paulus ihn in den Versen zuvor vorstellt, im Kolosser Kapitel 1, Abvers 15, dieser Jesus Christus, der das Ebenbild Gottes ist, der unsichtbar ist, wird sichtbar in einer Person, Jesus Christus. Er ist derjenige, der alles erschaffen hat. Diese wunderbare Schöpfung im besten Licht erstrahlt sie heute Morgen, erschaffen durch Jesus Christus. Er ist der Erhalter, dass sie mehrere tausend Jahre schon existiert und auch heute Morgen existiert und vielleicht morgen noch existiert, liegt an Jesus Christus. Sein Wort sagt es, er ist der Erhalter von allem. Durch ihn hat alles seinen Bestand. Vers 17. Er ist derjenige, der als erstes von den Toten wieder auferstanden ist. Und weil dem so ist, darf jeder, der glaubt, mit ihm auferstehen. Er ist der Erste, wir gehen hinterher. Durch ihn haben wir alles. Du bist Erbe, nicht von Geld und Besitztum, sondern von etwas viel Kostbarerem. Etwas, was die Ewigkeit lang anhält. Das ist das ewige Leben. Wenn wir glauben, seine Kinder sind, haben wir eine wunderbare Perspektive, eine wunderbare Zukunft, dass der Tod hier auf Erden nicht unsere Endstation ist, sondern unsere Durchgangsstation in etwas weit Besseres, als wir jemals gesehen haben auf dieser Erde. Nämlich eine ewige Herrlichkeit gemeinsam mit Jesus Christus. Vor seinem Angesicht, ihn dürfen wir sehen, und das ist unser Ziel, unsere obere Heimat. Dort ist unser Bürgerrecht, sagt es der Philipperbrief. Und eine Ewigkeit, in dem es keine Tränen mehr wird geben, keine Traurigkeit, kein Leiden mehr, keine Schmerzen, keine Enttäuschungen, keine Mühsal bei der Arbeit oder sonst wo im Alltag, kein sündhaftes Verlangen mehr, und kein Nachgeben mehr diesem sündhaften Verlangen. Nichts Negatives mehr, was wir aus dieser Welt kennen, wird in dieser Ewigkeit vorhanden sein. Sondern nur noch alles vollkommen gut, unzerstörbar, ewig. Und damit wir diese Perspektive, dieses Ziel und diesen kostbaren Schatz und alles, was damit zusammenhängt, dieser ganze Reichtum, dass wir den nicht vernachlässigen, dass wir den nicht aus den Augen verlieren oder uns davon abbringen lassen, sondern dass wir das zu unserer Gewissheit machen. Das zu unserer Gewissheit machen, zu unserer Hoffnung und dass das unser Ziel bleibt, die ewige Herrlichkeit. Und dass wir mehr von dieser Schönheit und dieser Herrlichkeit durch das Lesen und Hören vom Wort Gottes verstehen und sehen können, dafür investiert sich Paulus im Kolosserbrief und in anderen Gemeinden und in Briefen, wo er schreibt, das ist sein Ziel, dass wir mehr davon erkennen, dass es unsere Gewissheit bleibt, dass wir unseren Fokus auf das Ziel gerichtet haben und nicht auf unser kurzes Leben hier auf der Erde mit Nebensächlichkeiten. Paulus kämpft im Gebet darum, dass wir mehr davon erkennen, dass es so bleibt, weil auch das Gottes Werk ist. Wenn Gott uns nicht den Blick dafür gibt, wenn Gott uns nicht bewahrt, wenn Gott uns nicht Erkenntnis gibt, wie sein Wort zu verstehen ist, der ganze Reichtum, dann haben wir nicht so viel davon. Es ist Gottes Werk und darum ringt er im Gebet darum, wie wir es letztes Mal hatten oder damit geendet haben, einem Gebet zum Beispiel aus Epheser Kapitel 3 ab Vers 14, lasst uns mehr davon verstehen, mehr davon erkennen, wie herrlich all das ist, wo wir in Jesus Christus zuteil haben. Und darum schreibt er am Anfang von Kapitel 2, er will, dass die Kolosser wissen, dass er so um sie kämpft im Gebet. Wir hatten das letzte Mal das angeschaut, warum will Paulus, dass die Kolosser oder wir heute wissen, dass er kämpft im Gebet für die Gemeinde. Dass ihre Gewissheit bleibt, dass ihr Glaube bleibt, dass ihr Ziel vor Augen bleibt. Weil das Ermutigung bringt. Und wir sehen jetzt, wir haben es in einem Lied gesungen, es gibt viel, was unseren Fokus ablenken kann. Es gibt viel, das uns vom Weg abbringen kann in dieser Welt. Es gibt viel, das uns das Wort Gottes plötzlich ungewiss machen will und kann. Und es ist am Gebet gelegen, dass wir uns nicht beirren lassen, uns die Gewissheit, die Hoffnung nicht nehmen lassen, dass wir nicht abirren, das Ziel nicht von den Augen verlieren. Darum will er, dass wir das wissen. Und es gibt Menschen, die auch für uns beten, wir selber beten füreinander, dass wir im Glauben standhaft bleiben und nicht abirren. Und Paulus weist in dem nächsten Abschnitt, ab Vers 4, darauf hin, es gibt viel Trügerisches, menschliche Weisheit, Trugschlüsse, die einen beirren können. Und er ermutigt, hier am Wort Gottes festzuhalten. Und was es für Trugschlüsse sind, darauf geht er näher ein, ab Vers 16 im Kapitel 2. Heute möchte ich aber ein paar Beispiele geben heute, was uns von den Gewissheiten, von der Hoffnung, von dem Ziel, das wir vor Augen haben, abbringen kann. Und zuerst möchte ich den Text lesen, aus dem Wort Gottes lesen, Kolosser Kapitel 2, ab Vers 3 bis und mit 10. Und wir hören dabei auf das lebendige Wort Gottes. In Christus, ich fange in Vers 3 an, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, dem Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ein wunderbarer Text. Und Verse 3, dass in Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und Verse 9 und 10, dass in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig sind, die bilden eine Klammer um das, was Paulus dazwischen sagt. Christus ist die Weisheit, die Erkenntnis und in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist alles, was wir brauchen und in ihm haben wir das Leben. Nicht nur das ewige Leben, das auf uns wartet, das Erbe, sondern auch das Leben hier auf der Erde, ein erfülltes Leben, nach dem wir uns alle so sehr sehnen. Und nichts kommt an Jesus Christus heran. An diese Weisheit, an diese Erkenntnis und an diese Fülle Gottes kommt nichts heran in dieser Welt. Keine menschliche Weisheit, die wir irgendwo finden könnten auf dieser Welt, die Menschen so von sich geben. Keine Religion, die nichts anderes als toter Götzendienst ist. Keine Philosophien oder Ideologien, die heute ihre Laufbahn haben in dieser Welt. Nichts kommt Jesus Christus gleich. Und seiner Fülle und seiner Weisheit. Weil menschliche Weisheiten, menschliche Ideologien und Weltanschauungen, die nicht dem Wort Gottes entsprechen, andere Religionen, sie tragen nur einen Schein von Weisheit. Sagt Paulus selber in Kapitel 2, Vers 23. All das, wo er zuvor aufzählt, menschliche Weisheit, Philosophien und so weiter, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und nur zur Befriedigung des Fleisches dienen. Also all das, wo wir in der Welt finden, wo wir nach Weisheit streben, nach erfülltem Leben streben, Ideologien, die wir aufschnappen, irgendwo auf YouTube, irgendeiner, wo Weisheiten von sich gibt, die nicht aus dem Wort Gottes sind, haben den Anschein von Weisheit. Und wie viele Menschen gehen dem auf den Leim? Wie viele? Sie sind aber nicht die Weisheit, sondern die Weisheit ist in Jesus Christus zu finden. Menschliche Weisheit und Philosophien legen den Fokus auf das Irdische. Sie halten uns beschäftigt mit allen Angelegenheiten auf dieser Erde, mit all den Problemen dieser Erde, mit all dem Mühsal dieser Erde. Und sie lenken unseren Blick von Gott, von dem Ziel, hinunter auf die Erde. Dass wir uns nur noch hier umkreisen. Fokus auf das Irdische statt auf das Himmlische. Kapitel 3, Vers 2. Trachte nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist, gibt Paulus die Anweisung. Warum? Weil wir mit seinem Wort uns beschäftigen wollen, hier in Christus begegnen wollen und seinem Reichtum. Das ist so viel kostbarer als irgendetwas, was man in dieser Welt finden kann. Das heißt also, dass keine menschliche Weisheit, keine Religion, keine Philosophie kommt an die Schönheit von Jesus Christus heran, an den Reichtum von Jesus Christus heran, an die Vollkommenheit von Jesus Christus heran und an die Einfachheit vom Evangelium heran. Ich möchte das kurz ausführen. Nichts in dieser Welt, auch keine Erlösungsweisheiten, die andere Religionen so von sich geben, kommt an die Schönheit vom Evangelium heran. Das Einzige und Allein, Jesus Christus kam, um uns Erlösung zu bringen. Und was musst du dafür tun? Gar nichts. Epheser Kapitel 2. Gottes Werk ist es. Und nicht deins. Das Einzige, was du tust, ist, daran zu glauben. Das bringt dir alles ein. Es ist schöner als alles andere, als alle anderen Erlösungsversuche, die sonst in dieser Welt kursieren. Und bringt dir viel eine schönere Perspektive in Ewigkeit als alles andere in dieser Welt. Viele suggerieren, mit deinem Tod ist alles fertig. Und du kommst in ein Karma, du kommst irgendwie als andere Person wieder auf diese Welt oder als Tier oder sonst irgendwas. Wie viel herrlich ist es doch, die Perspektive, die wir haben dürfen, als wieder als Tier auf die Welt zu kommen. Und nichts kommt an den Reichtum heran, der hier im Kolosserbrief für uns beschrieben ist, den wir in Jesus Christus haben. Nichts kommt daran heran. Wenn der Islam verkündigen will, ja, du hast x Jungfrauen, mit denen du dich vergnügen kannst im Paradies, ich will lieber das hier. Was sind mir 10 Jungfrauen wert, als dieser Reichtum, diese Perspektive mit Jesus Christus im Angesicht leben zu dürfen, von seinem Reichtum zu zehren. Nichts kommt an die Vollkommenheit des Wortes Gottes heran. Wenn wir anfangen, darin zu lesen, uns damit zu beschäftigen, die Zusammenhänge verstehen, dass wir merken, wie vollkommen das ist. Und wie vollkommen die Erlösung ist, dass nichts mehr dazu beigetragen werden muss von mir. Es ist vollkommen vollbracht. Und nichts kommt an die Einfachheit heran. Ja, hier drin zu lesen ist am Anfang herausfordernd, sage ich mal. Ich will nicht sagen, es ist schwer, es ist herausfordernd. Aber je mehr wir damit vertraut werden, er ist mir bekannt, haben wir gesungen, kommt durch das Wort. Und je mehr wir mit dem Wort vertraut werden, desto mehr merken wir, wie einfach das eigentlich ist. Theologie ist eigentlich etwas Einfaches. Es ist eigentlich nicht etwas für Intellektuelle, soll nicht etwas Hochgestochenes sein, sondern Theologie, die Lehre über Gott, die man studieren kann, soll etwas Einfaches sein. Und es kommt, diese Einfachheit kommt, je mehr man sich damit beschäftigt. Alles andere ist viel komplexer. Und alles andere merken wir, hat seine Lücken, geht nicht auf. Aber das Wort Gottes ist in sich schlüssig, es geht auf. Und wenn man noch beachtet, über welchen Zeitraum das Wort Gottes geschrieben wurde, welche Personen Gott dafür gebraucht hat. Unglaublich. So groß ist unser Gott. Also nichts kommt an die Schönheit von Jesus Christus heran. Man kann es auch anders formulieren, außerhalb von Jesus Christus gibt es keine Weisheit. Keine Weisheit ist außerhalb von Jesus Christus zu finden. Es gibt keinen wahren, lebendigen Gott, außer derjenige, der sich hier in seinem Wort vorstellt. Und es gibt keinen lebendigen Gott, der zu einer Erlösung fähig ist, als das, was Gott in Jesus Christus für uns gemacht hat. Und außerhalb von Jesus Christus ist keine Erfüllung, gibt es kein erfülltes Leben. Du kannst mal Leute in der Welt fragen, nach was sie alle suchen und streben. Ich strebe nach Reichtum, ich strebe nach Anerkennung, ich will jemand sein. Oder ich weiß gar nicht, wer ich bin, ich muss doch irgendjemand werden, ist heute ganz aktuell. Man kommt nicht zur Ruhe. Wenn man dann gedacht hat, okay, ich werde jetzt zu dem, und dann lebt man ein paar Jahre so, und dann merkt man, oh, das ist auch nicht das Wahre. Man gibt sich wieder auf die Suche. Und wenn man meint, eine Weisheit gefunden zu haben von einem Menschen, man probiert das aus und merkt, ah, Erfüllung bringt mir das auch nicht. Also außerhalb von Jesus Christus gibt es keine Erfüllung, kein Leben, keine Ruhe. Es bleibt eine Suche nach Erfüllung. Das so viel zu der Klammer, dass in Jesus Christus die Weisheit, das Leben und die Gottheit, nach der wir eigentlich uns alle sehnen, es ist in unser Herz hineingelegt, ist in Jesus Christus zu finden und sonst nirgendwo. Und bei Jesus Christus, das war übrigens der Vers von Arthur, können wir zur Ruhe kommen. Nur bei Jesus Christus. Und dann gibt es äußere Einflüsse, eben diese menschlichen Weisheiten, diese Philosophien, die in der Welt kursieren, die aber auch Eingang finden können in der Gemeinde. Zum Beispiel auch hier bei uns. Und darum möchte ich jetzt ein paar Beispiele geben, was menschliche Weisheiten und was Philosophien sind, die uns hiervon abhalten und diesen Fokus wegrichten auf Irdisches, auf Menschliches, statt unseren Fokus auf Gott zu behalten. Zum Beispiel ist da die sogenannte Wissenschaft. Lernen wir alle in der Schule Wissenschaft und wie in der Schule gelehrt wird, wie das die Welt entstanden sei. Und Wissenschaft ist die Wahrheit, wird suggeriert. Und das steht ganz im Gegensatz zu unserem Glauben, zu der Wahrheit, die wir hier im Gottes Wort finden können. Ich möchte heute Morgen sagen, zu was die Wissenschaft dient. Schließlich ist sie von Gott gegeben. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, die Natur zu erforschen. Wir sollen sie erforschen und bestaunen. Und zu was soll das führen? Nicht, dass wir unsere eigenen Philosophien kreieren, ah, das könnte so und so entstanden sein, sondern es soll uns die Schönheit von Gott aufzeigen. Darum gibt es Wissenschaft. Im Buch Prediger, der König Salomo, er hat eigentlich Wissenschaft betrieben. Er hat alles angeschaut, er hat alles erforscht. Und zu welchem Schluss kommt er? Nicht dieses ist schön und jenes ist schön. Oder hier ist die Erfüllung, dort ist die Erfüllung, strebe danach. Sein Schluss, den Salomo, nachdem er alles erforscht hat, ist, er fängt eigentlich an mit, alles ist nichtig, es ist wie ein Hauch hier auf dieser Erde. Und sein Schluss, nachdem er alles angeschaut hat, inklusive sein eigenes Leben betrachtet hat, mit übrigens 1000 Frauen, mit denen er sich vergnügt hat oder wie auch immer, war auch keine Erfüllung. Seine Erfüllung ist, und sein Schluss, sein Fazit, sein Ergebnis von seiner Forschung, von seiner Wissenschaft, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott, erkenne Gott, bete ihn an, erkenne, wer er ist, fürchte Gott und halte seine Gebote, halte dich an sein Wort. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Prediger Kapitel 12, Vers 13. Das ist die Summe der Wissenschaft. Und Wissenschaft ist nichts anderes als eine Ideologie, obwohl sie uns als Wahrheit verkauft wird. Selbst Wissenschaftler, die namhaftesten, bekennen sogar, nur will es niemand an die große Glocke hängen, dass es so viele Lücken gibt in dieser Wissenschaft, dass sie eigentlich gar keinen Bestand in sich hat. Nicht nur christliche Wissenschaftler, sondern auch nicht-christliche. Aber diese Wissenschaft, ich gehe es mal insbesondere darauf ein, dass sie sagen, die Welt ist durch einen Urknall entstanden, aus einem Chaos, aus einem Nichts ist all dieses Schöne geworden, wo wunderbar wie ein Uhrwerk zusammen funktioniert, findet Eingang in den christlichen Glauben, in Gemeinden. Es gibt nicht wenige Christen, die sagen, der Schöpfungsbericht, wie wir ihn finden, in 1. Mose Kapitel 1 und 2, ist nur eine schöne Beschreibung, ist eine Poesie von dem, was die Wissenschaft sagt, ist hier von sich gegangen, mit einem Urknall. Oder es gibt Christen, die sagen, Gott war derjenige, der den Urknall angezündet hat und dann wie ein Domino den Stein umwarf, den ersten, und nachher nimmt alles seinen Lauf. Nichts da. Das ist ein krasser Widerspruch zum Wort Gottes, wie er es sagt, als der Schöpfer der Welt, wie er was gemacht hat. Hebräer Kapitel 11, die Verse 1 und 3, wo beschrieben wird oder wo definiert wird, was Glaube ist, sagt er, der Schreiber des Hebräerbriefs, Folgendes. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und eine Überzeugung von Tatsachen. Also eine feste Zuversicht, was wir hoffen hier drin, und ein Festhalten an Tatsachen, die hierin beschrieben sind, an der Wahrheit. Und eine andere Übersetzung übersetzt es so, ein Rechnen mit der Erfüllung all dessen. Und durch diesen Glauben, durch diese Definition von Glauben, haben ganz viele Menschen vor uns und wir hier in der Gemeinde ein gutes Zeugnis erhalten. Die haben ihren Lauf vollendet. Vorfahren haben unseren Lauf vollendet. Und durch diesen Glauben, der sichtbar war in so vielen Leuten vor uns, hier in der Bibel, hier unter uns, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten, das, was wir sehen, im Sichtbaren und im Unsichtbaren, durch das Wort Gottes bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Das ist das Wort Gottes. Oder wenn wir in Kolosser 1, Vers 16 gehen, wie schon erwähnt, alles ist durch Jesus Christus gemacht. Punkt. Und wir tun gut daran, das zu glauben. Und wer aber dieser Philosophie, dieser Ideologie auf den Leim geht und sagt, mal, ich glaube schon dieser Wissenschaft, für mich ist das Wahrheit. Der Schöpfungsbericht kann mir sagen, was er will. Dem entgeht übrigens ein unfassbarer Reichtum aus dem Schöpfungsbericht. Als ich in Bern war, habe ich eine Bibelstundenreihe gemacht zu der Schöpfung. Ich habe selber gestaunt, was für ein Reichtum dort beschrieben wird. Wer Gott ist, wie er was gemacht hat, warum er was gemacht hat, was der Sinn und Zweck von jedem Einzelnen ist. Unfassbarer Reichtum. Und wer das als Poesie abschreibt, dem entgeht einiges an wunderbarem Schätzen aus dem Wort Gottes. Menschliche Weisheit also, wie die Wissenschaft, die passt das Wort Gottes an. Oder das Wort Gottes wird an den Rand gedrängt und bekommt nicht mehr seine volle Gültigkeit. Es gibt sogar auch den sogenannten Liberalismus, zu finden an vielen Universitäten, staatliche Universitäten, an denen man Theologie studieren kann. Das ist eigentlich nichts mehr anderes als ein Geschichtsstudium oder als ein Lektürestudium. Aber es geht nicht mehr um den Inhalt, um den Glauben, um das wahrhaftige Wort Gottes. Und was passiert dann? Was lehren gewisse Professoren der Theologie an staatlichen Universitäten? Sie sagen, dass das hier nicht mehr das Wort Gottes ist, sondern von Menschen geschrieben. Sie sagen, es ist auch nur eine von vielen Weisheiten. Und sie nehmen aus dem Wort Gottes raus, was ihnen gerade passt, was ihnen anspricht, das, wo alles gut klingt. Und alles andere wird gekonnt auf der Seite gelassen. Und selbst das hält Einzug in christlichen Kreisen. In konservative Kreise, in freikirchliche Kreise. Es gibt schon Pastoren, die sagen, diese Stelle und jene Stelle ist schwierig, lassen wir weg. Was ist aber meine Aufgabe als Pastor dieser Gemeinde, unserer Gemeinde? Euch im Wort Gottes zu dienen und zwar den ganzen Ratschluss zu verkündigen, von 1. Mose bis Offenbarung. Und nicht, was mir gerade passt oder was gerade in ist oder was euch gerade passt, das Wort Gottes. Und es ist meine Aufgabe, euch es so nahe wie möglich zu bringen, dass wir mehr von dieser Schönheit, von diesem Reichtum erkennen. Da passt zum Beispiel auch, dass man den Charakter Gottes anpasst. Wie viele Menschen haben Schwierigkeiten mit zum Beispiel dem Zorn Gottes oder dass er straft? Es gibt einen Mann namens Siegfried Zimmer aus Deutschland, ein Theologe, der Worthaus gegründet hat. Falls ihr da schon mal reingehört habt oder das kennt, lasst die Finger davon, die Ohren davon. Ist Humbug. Warum? Er verkündet, er findet keinen Gott, der straft. Er findet keinen zornigen Gott. Was macht er? Stellen, die ihm irgendwie nicht ins Konzept passen, nimmt er raus. Und er verändert Gottes Charakter. Wie schwerwiegend ist das? Und ja, es gibt schwierige Stellen, die schwer zu verstehen sind. Mit warum straft Gott, mit Gottes Zorn. Aber sie sind Bestandteil des Evangeliums. Deswegen kam ja Jesus Christus, um das zu tragen. Und wenn wir das rausstreichen, dann macht Jesus Christus keinen Sinn mehr, dann macht das Evangelium keinen Sinn mehr, dann brauchen wir das alles gar nicht. Es hält also Einzug auch in christliche Kreise, die viele, auch junge Leute hören, lasst euch warnen hier, Worthaus, lasst die Ohren davon, da wird das Wort Gottes verändert. Sucht viel mehr nach Nahrung aus dem ganzen Wort Gottes, wo der ganze Charakter Gottes verkündigt wird. Und wenn es noch so herausfordernd ist, bittet Gott darum, um Verständnis. Weil wenn wir etwas aus dem Wort Gottes nicht verstehen, ist es nur ein Mangel an Verständnis und Erkenntnis, die er von Gott kommt, die er uns geben möchte. Oder Paulus nennt es hier im Kolosserbrief Vorspielungen, Kapitel 1, Vers 5, Vorspielungen. Nein, nicht in Vers 5. Überredungskünste, Trugschlüsse, Vers 4. Und Philosophien, Überlieferung der Menschen. Wie viele Predigten habe ich schon gehört, in denen es nicht mehr um das Wort Gottes geht? Selbst in Predigten wird das Wort Gottes verdrängt. Sondern in dem es nur noch um menschlichen Aktivismus geht, um politische Inhalte, wie zum Beispiel möglichst viel humanitäre Hilfe. Das ist das, wofür wir Christen stehen sollen. Und versteht mich nicht falsch hier, ich bin nicht gegen humanitäre Hilfe, ich bin auch nicht gegen Naturschutz zum Beispiel. Da sagt das Wort Gottes uns klar, sie ist uns anvertraut, wir sollen sie bebauen und bewahren. Aber nur rein menschlicher Aktivismus ist sehr, sehr kurzsichtig. Wir können nach Afrika gehen, wir können diesen Menschen aus ihrer Armut helfen, aber langlebig, nachhaltig, wirkliche Veränderung bringt reiner humanistische Hilfe nicht. Das Einzige, was wirklich Veränderung bringen kann, was ein ganzes Staatssystem ändern kann, ein ganzes politisches System ändern kann, in der die Menschenwürde wieder hochgehalten wird, übrigens die ganzen Menschenrechte kommen hier aus dem Wort Gottes abgeleitet, ist, wenn man das Wort Gottes bringt. Und mir ist bewusst, in viele Länder kommt man nur mit humanitärer Hilfe, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und es geht manchmal Hand in Hand, aber wenn nur noch der Fokus auf humanitäre Hilfe liegt und das wird an den Rand gedrängt, dann ist nichts nachhaltig. Vielmehr brauchen Menschen dieses Wort Gottes, das die Kraft hat, Menschen zu verändern, das Kraft hat, ein Staatssystem zu ändern. Das ist nachhaltig. Darum brauchen die Menschen mehr als humanitäre Hilfe das Wort Gottes. Und wer also das Wort Gottes anpasst, wer es an den Rand drängt, sich herausnimmt, was ihm gerade passt, der lebt eigentlich viel mehr nach der eigenen Lust, was mir gerade passt, als nach den Ordnungen Gottes, die uns zum Leben gegeben sind. Ein Beispiel daraus, als ich auf dem Beatenberg war, habe ich noch nebenher in einem Hotel gearbeitet und da war ein junges Perli, also die waren nicht verheiratet, die kamen aus Holland, haben dort gearbeitet. Und es war bekannt, dass ich dort oben die Bibelschule mache und dann haben sie mich gefragt, ihr Christen, ihr glaubt doch, erstens, Christen dürfen keinen Alkohol trinken und zweitens, Christen dürfen keinen Sex vor der Ehe haben. Hat sie mich gerade herausgefragt. Das mit dem Alkohol war schnell erledigt, als mit dem Sex vor der Ehe sage ich ja. Dem ist so. Es ist Gottes Ordnung. Und ich habe sie zurückgefragt, findest du es denn gut, erfüllend, wenn du mit so vielen Männern schläfst? Und anhand ihrer Reaktion habe ich wahrgenommen, sie hat nichts mehr geantwortet. Aber anhand von ihrer Reaktion habe ich gemerkt, ich habe den Nagel auf den Kopf getroffen. Das bringt ihr keine Erfüllung. Es ist vielleicht ein kurzer Akt, der schön ist, aber sonst ist dann nichts weiter. Es bringt ihr keine Erfüllung. Und darum, 1. Johannes 1, Vers 17, die Welt vergeht mit ihrer Lust, mit all ihren Begierden. Aber wer den Willen Gottes tut, wer sich an seine Ordnungen hält, der bleibt in Ewigkeit. Darum geht es. Also bei Jesus Christus ist Weisheit zu finden, wie man ein Leben führt. Diese Ordnungen sind gut, bejahenswert, lebensbejahend. Und das bringt wahrhaftige Erfüllung, schon hier zu Lebzeiten auf dieser Erde. Da sind ein paar kurze Beispiele und Paulus ermutigt uns, und diese Ermutigung möchte ich euch mitgeben, haltet hieran fest. Lernt diesen Christus immer besser kennen, dass wir singen können, er ist mir bekannt. Mehr als alles liebe ich ihn. Darum geht es. Nimm es die Weisheit, die Erkenntnis, die ganze Fülle Gottes, nach dem Menschen streben auf dieser Erde. Amen.